Natürlich fuhren wir zuerst nach Aachen, ein unbekannter Ort, der kürzlich erst durch Heinrich Heine entdeckt und in dem unvergleichlichen Wintermärchen nach Verdienst besungen wurde. Die Schönheiten Aachens sind erst durch Heine recht ans Licht gekommen. Man hatte früher nur eine dunkle Ahnung davon, man wußte nur, daß Karl der Große, seliger, dort verstorben und vergraben sei, daß die Bauern der Umgegend alle 7 Jahre zu der Ausstellung des Heiligen Hemdes und die Bonner Studenten jeden Sonntag zu dem grünen Tische der Redoute wallfahrteten. Die Bauern, um mit reuigem Herzen, mit verzückten Augen und gebeugten Knien vor dem antiken Leinwandfetzen ihre Andacht zu verrichten und von Not und Fegefeuer erlöst zu werden, die Studenten, um im Schmuck der goldenen Locken lächelnd an den grünen Altar der Croupiers zu treten und, wenn auch nicht den unsterblichen Hekatomben, doch ihrem Vis-à-vis die Fülle der 10 Groschenstücke opfernd, erst recht in Not und Fegefeuer hineinzugeraten. Das war eigentlich alles, was jedem Kinde der Provinz von Aachen bekannt war. Aber jetzt, man kennt jeden Leutnant auf der Straße, man kennt den Adler über dem Posthause, man weiß genau, womit sich die Hunde, die armen, langweiligen Hunde in Aachen beschäftigen und amüsieren. Kurz, man kennt die winzigsten Kleinigkeiten und, wenn der ehrwürdigen Stadt jemals etwas Menschliches begegnete, wenn sie einmal unterginge durch Pestilenz, Brand, Hunger oder durch ein ähnliches Unglück, da wird man nur Heines Wintermärchen aufzuschlagen haben, um den Feuer- oder Lebensversicherungsgesellschaften die beste Anleitung zu geben, in welcher Weise sie das Zerstörte zu ersetzen haben, sei es an Häusern, Menschen oder Vieh. Aachen ist wirklich eine liebenswürdige Stadt. Alle 3 Jahre, einen Tag lang, ist Aachen das Nonplusultra des Schönen und Interessanten. Da kommt irgendein großer Meister von Berlin, von Wien oder sonst woher und dirigiert das Musikfest. Da kommt die schwedische Nachtigall und trilliert und flötet viel schöner als alle die kleinen Brüder und Schwestern im Gebüsch des Louis Berger. Da kommt das Kölner Quartett, da kommen die Liedertäfler, die Gesangsvereine, die Bardengesellschaften, die Arionkränzchen. Und da kommen all die lustigen Lärcheln, Wachteln, Buchfinken, Kanarien und Paradiesvögel, welche vereinzelt die Welt mit ihrem Gesange erfreuen, so daß bald in dem grauen alten Aachen ein Trillern und Musizieren beginnt, als hätte sich ähnlich der Sage des 7 Gebirges, wo sich auf das Wort des zornigen Priors alle Nachtigallen der Abtei Heisterbach einst aus ihren Nestern erhoben, um jenseits der Berge in einem einzigen kleinen Wäldchen zusammenzukommen und vereint ihr Konzert zu beginnen, so auch dann in Aachen die ganze musikalische Welt der Heimat wie auf den Befehl eines Zauberers eingestellt. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn es nicht gar zu anstößig wäre, die heilige Cäcilie schwebte an einem solchen Tage gern vom Himmel nieder und setzte sich für 3 Taler preußisch Courant in das Parterre des Aachener Komödienhauses. Denn so etwas hört man nicht alle Tage. Ob Aachen außer diesem einen Tage alle 3 Jahre, außer diesem Tag der Musik, der Nachtigallenkehlen und der Kontrabässe noch viele Reize aufzuweisen hat, konnte ich nie in Erfahrung bringen. Ich erkundigte mich oft danach bei einem alten Brüsseler Gelehrten, natürlich einem Deutschen, der 2-mal jährlich von Brüssel nach Aachen reist, um sich auf dem Büchel 3 lange deutsche Pfeifen zu kaufen. Er wußte mir nie etwas zu erzählen, er versicherte mir aber stets, die Aachener Pfeifen seien vortrefflich. Lieber Leser, wenn du 21 Jahre alt bist, da glaube nur ja nicht, dass es so etwas so Leichtes ist, zum ersten Male dem Vaterlande Lebewohl zu sagen und den Fuß in ein fremdes Reich zu setzen. Du erkundigst dich bei den Leuten, welche dir in den Eisenbahnwagen gegenüber sitzen, schon lange vor der Zeit, ob man schon auf belgischem Boden sei. Schon gleich hinter Aachen schaust du in einem fort rechts und links zu den Fenstern hinaus, um ja nicht den letzten Blick auf deine Heimat zu verfehlen und um auch gleich den ersten ausländischen Tannenbaum zu begrüßen, wie es einem ehrlichen Deutschen zukommt. Seltsame Dinge gehen in deiner Seele vor. Hinter dir liegt nun gleich, so denkst du, das Land deiner Jugend, wo ich als Kind mit goldenen Blumen spielte und wo meine Perlen und Diamanten nur in dem Tau bestanden, den der Morgenwind aus den Rosenknospen schüttelte. Mit Bertha und Adelheid saß ich an langen Winterabenden neben dem knisternden Feuer und lauschte den tollen, wunderlichen Märchen, die uns die Amme mit schauerlicher Stimme vortrug. Da lernte ich zuerst die Geschichte von den Haimionskindern, von Wieland, dem Schmied, von Genoveva und den Heinzelmännern. Ach, wie haben unsere Herzen geklopft, wenn der Popanz die Brüder des kleinen Däumlings fressen wollte, und wie freuten wir uns, wenn der kleine Kerl den großen Riesen doch immer wieder zu überlisten wußte. Dann ging es auf die Schule und die harten, glattgerittenen Bänke, wo wir den Herrn Magister mehr als 100 Mal zu allen Teufel wünschten. Mensa ist so schwer zu deklinieren. Wir schnitten dem Rektor Kerbe in seinen Riedstock, ließen Maikäfer unter dem Tische fliegen, banden ihm einen Fuchsschwanz an den hinteren Rockknopf und schnitten den Namen in den Tisch während der Religionsstunde. Draußen aber, auf dem Spielplatz, da ging es hoch her. Da machten wir Welfen und Gibellinen und Zimbern und Teutonen. Ich war Marius und du Teutobot. Groß war unsere Angst, wenn wir einen ganzen Samstagnachmittag im Walde herumgelaufen waren und endlich spät abends mit zerrissener Hose nach Hause zurückkehrten. Da setzte es manche herzliche Ohrfeige ab und mit bitteren Tränen wurde der Tag beschlossen. Und dann die erste Ferienreise an die Weser, in den Harz, an den Rhein, mit dem Ranzen auf dem Nacken, 7 alte Kronthaler im Sack und einen Stock in der Hand. An jedem Wirtshaus wird stillgehalten, man spricht mit den Mädchen, welche die Milch nach der Stadt tragen, man spielt den flotten Reisenden und setzt die Mütze etwas schief auf den Kopf, indem man eine Falkenfeder zwischen Tuch und Lederschirm schiebt. Wie herrlich lag es sich in der Mitte des Waldes, wenn wir aus Laub und Reisig ein helles Feuer gemacht hatten, in malerischen Gruppen kauerte die kleine Reisegesellschaft um die knisternde Flamme und ein freies Leben führen wir, klang es weit durch den düsteren Forst, daß die Hirsche und Rehe erstaunt emporsprangen, die Geweihe in den Nacken legten und mit vorgestreckter Brust, ventre à terre, durch die Zweige der Tannen setzten. Und kam der Abend, dann suchte man irgendeine romantische Schenke unter Erlen und Lindenbäumen, und frecher wie die Landsknechte unter Georg von Frunsberg gebärdeten wir uns, wenn der Wirt die Unvorsichtigkeit beging, uns schon für Studenten zu halten. Kamen wir aber in eine neue Stadt, da interessierten wir uns namentlich für Malerei und Architektur, machten Notizen in das Reisebuch, was mehr weiße Blätter enthielt, als man zur Beschreibung einer Reise in den Orient nötig gehabt hätte. Damals war es auch gewiss, dass wir zuerst rauchten. Unter Gottes freiem Himmel war die Gefahr nicht so groß. Der rote Tabaksbeutel, der daheim noch hinter Büchern und Papieren verborgen wurde, der baumelte jetzt frei an der Seite des Ranzens. Die Pfeife wurde gestopft, man nahm Stahl und Stein und einen Lappen Zunder, mit dem ein friesischer Bauer sein halbes Leben ausgekommen wäre. Und keine Minute dauerte es, da genoss man auch schon mit wahrer Todesverachtung den Rauch des beizenden Knasters, indem man keine Gelegenheit vorübergehen ließ, um hin und wieder bei einem kühlen Quell niederzusitzen, damit man durch einen gewaltigen Trunk das Gleichgewicht der 5 Sinne wiederherstellen könne.
War es indes, wenn man nach einigen kostspieligeren Genüssen bemerkte, dass die Reisekasse bald ihrem Ende entgegensehe. Da hielt man an der Seite der Landstraße ein Erstes Konsil zählte die vorrätige Barschaft und suchte bis auf Heller und Pfennig auszurechnen, wie viel man wohl zur Rückkehr in die Heimat nötig habe. Fand es sich, dass man zu kurz kommen werde, da brach der eine in Verwünschungen über die vielen unnötigen Ausgaben aus, zu denen er nicht seine Zustimmung gegeben hatte. Da lärmte der andere über die Not der Menschen im Allgemeinen, und da erinnerte sich plötzlich ein Dritter, dass auf einem Dorfe in der Umgegend irgendein alter Pastor wohne, der die lieben Eltern daheim von Zeit zu Zeit besuche, und im Nu würde natürlich beschlossen, dass man den würdigen Mann aufsuchen wolle, um sich zuerst häuslich bei ihm niederzulassen und ruhiger das Weitere zu überlegen oder hintereinander eine kleine Staatsanleihe zu kontrahieren.